Einen schönen guten Morgen, liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Hier ist Markus Elsässer. Ich bin für ein paar Minuten am Freitagmorgen jetzt ganz für Sie da und da freue ich mich immer die ganze Woche schon drauf. Worüber wollen wir uns heute austauschen? Sie als Investoren, was erwartet Sie in 2023? Das Jahr hat ja gut angefangen. In was für ein Mindset sollten Sie sich begeben? Mit welcher Erwartungshaltung sollten Sie als Investoren in den Markt gehen? Wie sollten Sie denken? Und was ist so die richtige Strategie? Und da ist mir aufgefallen, dass so in den letzten 10 Jahren sind wir in einer Phase gewesen, der Nullzins, das Geld war leicht zu haben für viele Menschen, zu minimalsten Kosten, auch auf der Finanzierungsseite. Und so das Gefühl, dass man den Geschäften hinterherrennen musste. Die Kurse stiegen und stiegen und stiegen. Und das Wichtigste war, dass man überhaupt dabei war. Man hatte gar nicht viel Zeit so zum Verschnaufen und zum Nachdenken. Und im Immobiliensektor gingen die Preise hoch, höher und immer weiter hoch. Und man war dankbar, wenn man überhaupt was bekam. Und ich glaube, dass jetzt mal das Rad gedreht hat und dass Sie den Pessimismus, der zum Teil in der Stimmungslage, in der Wirtschaft und in der Bevölkerung, dieser Pessimismus, der vorherrscht, dass Sie den nicht zum Anlass nehmen, sich aus dem Investorensein zu verabschieden, sondern ganz im Gegenteil, jetzt wird es Zeit, ein Investor zu werden. Ich freue mich riesig auf das, was vor uns liegt, denn jetzt ist die Zeit für gute Kaufleute da. Und wenn mich Menschen ansprechen, sagen, ja, ist jetzt an der Zeit mit den Immobilien, soll man was machen oder nicht machen, dann ist es ja so, sie sollen doch nicht wie mit dem Uhu angeklebt unterm Hintern am Sessel sitzen und abwarten, bis sich was tut. Sie müssen in den Markt gehen, aber versuchen, das Beste rauszuholen. Und da kommen wir jetzt in einer Zeit an, dass für Menschen, die wissen, was sie wollen, die eine gewisse Expertise haben, die einen gewissen finanziellen Rückhalt haben, werden wunderbare Sachen möglich sein. Also, Beispiel. Sie überlegen, ob Sie, nachdem die Immobilienpreise ja nicht mehr auf Höchstkurs stehen, ob Sie in den Immobilienmarkt investieren sollen, weil Sie überschüssige Mittel haben, wollen eine Gewerbeimmobilie erwerben, um Mieterträge zu bekommen, etc. Dann müssen Sie, wie gesagt, nicht abwarten, bis der Gesamtmarkt irgendwie unten angekommen ist und unten wird dann auch nicht geklingelt. Das heißt, jetzt ist es tief und es geht jetzt nur noch hoch oder nur noch tiefer, sondern Sie bilden sich Ihr eigenes Bild. Da, wo Sie sich auskennen, sagen Sie, Mensch, die und die Lage, dieses Objekt, was jetzt hier angeboten wird oder was vielleicht angeboten werden könnte, das würde mir an sich ganz gut gefallen. Und anders als vor 3, 4 Jahren noch, schreiben Sie mal den Preis auf, der nach Ihren Berechnungen für Sie gut ist. Und der Preis errechnet sich ja ganz einfach, indem Sie mal durchkalkulieren, was könnten da realistisch aus diesen 10 Wohnungen in diesem Gebäude realistisch pro Wohnung für Mieten erzielt werden, auch wenn die Wirtschaft schlechter laufen sollte. Das bedeutet, man kalkuliert mal, wenn das 70 Quadratmeter Wohnungen sind, was ist ein typischer Mieter? Aha, ein Ehepaar, er arbeitet bei DHL als Ausfahrer, sie wegen mir beim Aldi als Filialleiterin oder an der Kasse oder wie auch immer. Also Berufe, die relativ beschäftigungssicher sind. Und dann setzt man nicht eine Maximalzahl ein, sagt, was ist so da wirklich, dass die Leute auch noch gut leben können? Was ist so eine Miete, was die sich leisten können in der Gegend da? Und was man nicht mit einkalkuliert ist, dass wenn Leute zum Beispiel hochbezahlte Facharbeiter sind, wenn die auf ihrem Lohnzettel erhebliche weitere monatliche Einkünfte haben durch Überstunden oder bei anderen Berufen Bonuszahlungen, die ignoriere ich. Ich orientiere mich nur am Basisgehalt. So, und so komme ich dann auf meine, ganz egal, was jetzt an Miete da gezahlt wird, auf meine, ich würde sagen, krisenresistente Mieteinnahme, das krisensichere Mietpotenzial dieses Dings, des Hauses. Und dann überlege ich, okay, wenn ich es erwerbe, dann habe ich ja die Anschaffungskosten, den Kaufpreis und dann mache ich einen Überschlag, was ist da im Laufe der Zeit reinzustecken oder zu renovieren. Also habe ich dann meine Gesamtinvestitionssumme. Dann überlege ich, wie viel fremd zu finanzieren ist und setze da einen wieder realistischen Zins ein, nicht 0,7%, sondern einen klassischen Zins, den man an sich immer zahlen musste für Immobilien. Und dann setze ich das in Relation zu der Mieteinnahme und dann sehe ich ja, ob ich die prozentuale Verzinsung auf mein Kapital bekomme oder nicht. Theoretische Wertsteigerung und so weiter, das bleibt außen alles vor. Aus dieser Kalkulation ergibt sich ganz klar der Preis, den ich bereit bin zu zahlen. Und jetzt, anders als in den Vorjahren, kann man in den Markt gehen mit dieser Zahl. Und während in früheren Jahren haben sie dann kapituliert und haben gesagt, das kann ja nicht sein. Im Markt hat der Makler das Haus für 850.000 angeboten. Meine Rechnung sagt 650.000. Nein, jetzt ist die Zeit, dass man nur noch mit seinen Berechnungen und seinen Zahlen rausgeht. Und gerade im Immobiliensektor sind hinter den Kulissen, wo ja nicht die Abschlusspreise, die beim Notar dann unterschrieben werden, die werden ja nicht veröffentlicht. Insofern lassen sie sich nicht blaffen, wenn zum Teil noch sehr hohe Preise stehen. Das heißt längst nicht, dass zu diesem Preis auch abgeschlossen wird. Und ich würde mal Folgendes behaupten, wenn Sie sich einigermaßen auskennen, wenn Sie geschickt verhandeln, wenn Sie vielleicht den Eigentümern entgegenkommen können, dass Sie sagen, hören Sie zu, bevor Sie das Ding jetzt lange 6 Monate im Markt stehen haben und nach die großen Versprechungen des Maklers ja gar nicht einzuhalten sind und Sie werden da am Seil abgelassen und alle wissen, die Meyers wollen das Haus verkaufen und finden keinen Käufer. Wissen Sie was? Wir einigen uns jetzt hier und gleich und sofort, direkt per Handschlag, dann machen wir gleich den Notartermin, machen wir 650 statt 800 und sind uns einig und alles ist schon erledigt. In einer normalen Branche geht sowas nicht. Jemand, der gestern noch Tomaten eingekauft hat für 1,30 Euro, der verkauft die nicht für 1,10 Euro, die Tomaten, es sei denn, er steht mit dem Rücken an der Wand, weil er sagt, ja Herrgott, noch eins, ich habe doch 1,30 gezahlt. Und genauso bei einer Aktie weiß man genau, was man gezahlt hat, etc. etc. Bei den Immobilien ist es ja was ganz anderes. Immobilien sind ein emotionales Thema. Unter Umständen hat der Verkäufer, wenn er es geerbt hat oder eine Erbengemeinschaft, deren Einstand ist null. Die haben gar nichts für das Ding gezahlt. Und auch bei Menschen, die die Immobilie schon sehr lange besessen haben, die wissen zum Teil, wenn die in 70er Jahren, 60er Jahren gebaut haben, die wissen ja überhaupt nicht mehr, was die mal gekostet hat. Und wenn es völlig lapidar, was jetzt 800.000 ist, hat dann mal auf Euro umgerechnet 25.000 Euro gekostet. Das heißt, der Spielraum, zu dem verkauft werden kann, ist riesig, weil bei ganz vielen Immobilienbesitzern, abgesehen von denen, die per Scheidung oder Unglücksfall innerhalb von 2-3 Jahren verkaufen müssen, aber bei den normalen Langfristbesitzern der Immobilien, ist de facto der Verkaufspreis 100% Gewinn. Und dann ja auch noch bei den Langfristbesitzern, je nachdem in welcher Rechtsform die es gehalten haben, steuerfrei. Ich bin hier kein Steuerberater, aber so als Hinweis ja nur. Das heißt, der sogenannte Marktpreis, zu dem etwas aufgerufen wird, ist an sich ein völliger Furz. Das ist ja nur eine Idee. Und ich glaube, wir werden in Zeiten kommen, in den nächsten 2-3 Jahren, wo eben nicht jeder einer Immobilie hinterher rennt und sie vielleicht einer der ganz wenigen sind, der wirklich seriös da sitzt und sagt, jawohl, ich kann das finanzieren. Ich brauche keine 2 Monate, ich habe das schon geklärt. Ich kann das kaufen. Und zwar ohne Troubles, erfährt auch keiner. Ich sage auch keinem, wie weit sie mir entgegengekommen sind. Und ich prophezeie ihnen, Bei 20 Verhandlungen wird bestimmt eine Immobilie dabei rausspringen zu dem Preis, den Sie haben wollen. Deshalb ist das Motto für mich: Wir kommen Zeiten entgegen, wo man gute Geschäfte machen kann. Und mein Plädoyer ist, wir machen ja sowieso immer gute Geschäfte, dass man jetzt sehr gute Geschäfte machen kann. Und ich fahre zweigleisig. Ich habe selbstverständlich, wie in unserem Fonds, Langfristanlagen. Da wird nicht dran gerüttelt. Da werden die guten Sachen immer weiter aufgestockt. Und in Krisenzeiten lassen wir uns nicht blaffen. Wir achten darauf, dass die Qualität stimmt. Manchmal schichten wir um. Aber parallel daneben kann man mit überschüssiger Liquidität jetzt wirklich die Augen und Ohren aufmachen, wo sind erstklassige Geschäfte zu holen. Und auch da kann ich nur sagen, muss man viel kreativer über Lösungen nachdenken und über Geschäfte, als man allgemein so erfährt. Und was es da alles gibt, möchte ich mal erwähnen. Das eine ist, wenn Sie zum Beispiel, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite, auf die Verkäuferseite, Sie haben wirklich was Gutes sich erarbeitet, haben ein gutes Produkt und so weiter, dass man wirklich abklopfen muss, ob man nicht, wenn man in einer starken Verhandlungsposition ist, dass man sagt, okay, ich mache das, ich verkaufe das oder ich biete Ihnen die und die Dienstleistung und ich möchte eine gewisse Grundzahlung haben, aber ab dann möchte ich eine Lizenzgebühr haben. Und so gibt es ja in jedem Motor, ob es ein Rasenmäher ist oder ein Automotor, gibt es ja so eine Art Gummiring, das ist der sogenannte Simmerring. Und ich stamme mütterlicherseits aus dem Ort, wo dieser Simmerring erfunden wurde. Der Simmerring wurde erfunden von Herrn Simmer. Und der Simmer lebt nicht mehr, wurde aber sehr, sehr alt. Um die Geschichte kurz zu machen, hat das erfunden, diesen Simmerring, der eben einfach die Motorendichtungen so abdichtet, dass es eben nicht tropft. Das war vor der Erfindung nämlich nicht der Fall. Und mit dieser relativ einfachen Erfindung hat der Herr Simmer aber durchgesetzt, dass er diese Erfindung nicht verkauft, sondern bis an sein Lebensende, und deshalb ist er auch sehr alt geworden, ich glaube, einen Pfennig pro hergestellten Simmerring bekam. Das heißt, er hatte nie mehr Arbeit damit, gar nichts. Die ganze industrielle Herstellung, die Weiterentwicklung, das machte alles der Industriebetrieb, mit dem er diesen Deal gemacht hat. Und von jedem verkauften Simmerring, der in die Welt hinausging, denn das war ein Weltpatent, bekam er einen Pfennig, also einen halben Cent. Ein ganz tolles Modell. Das müssen Sie aber erstmal natürlich rüberbringen und durchziehen, so eine Verhandlung. Und das geht nur, wenn man, wie ich es eben propagiert habe, ganz klar sagt, ich sitze hier in diesem Leben und mache nur sehr gute Geschäfte. Weil es ist natürlich immer so, der in der stärkeren Position ist oder vermeintlich stärkeren Position, wird natürlich immer versuchen, Sie an die Wand zu drücken. Der Verkäufer der Immobilie, stolz auf seine Immobilie, nein, unter 800 gehe ich nie, ist gar ausgeschlossen und so weiter. Und der Industriebetrieb wird sagen, also Sie können ja überhaupt froh sein, Ihr Patent, das verstaubt ja in der Mottenkiste, alleine schaffen Sie es ja gar nicht, also wir zahlen Ihnen X und da können Sie ja froh sein und so weiter. Und das hängt mit der Einstellung zusammen, dass man sagt, ich muss kreativer sein, da muss man natürlich etwas hartnäckig sein. Und den schönsten Deal, den habe ich neulich erst erfahren. Ich kann keine Namen und Firmen nennen, aber es geht um eine Metropole in der Mitte Deutschlands. Da wollte ein großer Konzern zwei Hochhäuser bauen. Und auf diesen beiden Grundstücken war ganz vorne noch eine kleine, alte, klassische Villa gestanden. Und als die eben die Grundstücke arrondierten und die Hochhäuser bauen wollten, hat partout trotz hoher Angebote Cash auf den Tisch der Eigentümer dieser Villa sich auf einen Verkauf nicht eingelassen und hat gesagt, es interessiert mich gar nicht. Aber es war natürlich sehr problematisch, weil diese riesen Hochhäuser haben dann die ganze Sonne genommen, den Blick und dieses und jenes. Also es war juristisch nicht unproblematisch. Und der hätte durch Einspruch bei Gericht mit einem spezialisierten Anwalt dieses Bauvorhaben dieses Großkonzerns durchaus nicht gefährden können, aber doch in die Länge ziehen und wäre sehr teuer geworden, Blamage und Schlagzeilen in Zeitungen und. Und der Deal, man hat mir das zugetragen und versichert, dass es der Wahrheit entspricht, hat dieser Mensch schließlich ausgehandelt, dass er 100 Jahre lang, vielmehr seine Familie, 100 Jahre lang 1 Million Euro im Jahr bekommt. Dafür, dass die bauen dürfen und er keine Ansprüche macht und die Villa überlässt. Das fand ich auch einen sehr interessanten Deal. 1 Million Euro im Jahr, 100 Jahre lang. So ein Deal fällt Ihnen natürlich nicht in den Schoß, aber es zeigt, was man erreichen kann, wenn man die Gegenseite richtig einschätzt, weil es war ja klar, die Gegenseite waren ja nicht die Eigentümer des Geldes, sondern Manager, die darauf zu achten hatten, dass der Deal durchgeht, dass die Hochhäuser gebaut werden, dass die vorankommen, dass die keinen Imageschaden haben. Und es war ja nur in Anführungszeichen 1 Million. Beim großen Konzern war das eine lapidar kleine Summe. Das heißt, der Manager, der diesen Deal abgeschlossen hat und dann die nächsten Jahre auf dem Job war, hatte einen Geldabfluss von 1 Million zu rechtfertigen. Das war kein großer Deal. Das hat kein großes Aufsehen gemacht. Und sein Nachfolger hatte auch, naja, da haben wir halt so fixe Kosten, 1 Million praktisch, so wie Mietnebenkosten. Im Gegensatz zu einem Komplettkauf auf einen Schlag, das hätte das Budget gesprengt und der Manager, der gesagt hat, ja, wir müssen den kaufen und die Immobilie ist vielleicht 5 Millionen wert und die wollen jetzt 15 Millionen, das hätte einen riesen Stunk ergeben und wäre im Budget in einer ganz anderen Kategorie geflossen. Also das heißt, man muss auch immer wissen, so wie bei dem Hauskäufer, was hat er dafür gezahlt, hat er viel gezahlt, gar nichts gezahlt, hat das geschenkt bekommen, geerbt, muss man immer wissen, wie ist die Motivationslage, wie sind die Befindlichkeiten, wie sind Möglichkeiten und Begrenzungen der Gegenseite, weil wenn man da den Nerv richtig trifft, dann kann man wirklich durch ein großes Scheunentor fahren. Und das gilt natürlich für sämtliche Sachen, nicht nur für Immobilien. Jetzt wird die Zeit, wenn die Menschen verunsichert sind, nicht so viel Optimismus haben, der eine oder andere auch an Auswanderung denkt, wenn sie mal einen Steinmeierflügel haben wollen. Jetzt ist die Zeit, vielleicht zu gucken, eben solche gute Deals zu machen, eine gute Geige etc. etc. Clever verhandeln, die Gegenseite ausleuchten und genauso jetzt, wo Geld wieder Zinsen kostet, aber nach wie vor, wir hatten ja schon mal ein Video dazu, dass man praktisch zu einer Art Privatbank werden kann, wenn man überschüssige Liquidität hat. Man kann wegen einem Handwerksbetrieb sehr gut beurteilen. Die Bank finanziert eben, weil er nicht genug Sicherheiten hat, was weiß ich, 2 Sprinter, die er dringend braucht, jetzt weil er endlich auch Personal hat, volle Bücher. Im Auftragsbücher finanziert ihm diese 2 Sprinter nicht, also die 2 Fahrzeuge. Dann kann man, wenn man als Privat ein Privatdarlehen gibt, sich absichert, kann man auch wieder Zinsen verdienen, weil es kann keiner mehr herkommen und sagen, ja, die theoretischen Zinsen, auch wenn ich nicht in den Genuss komme, sind ja so tief, wie können Sie da so viel Zinsen von mir verlangen? Also ich glaube, egal in welche Bereiche wir schauen, sind wir in einer Ära angekommen, wo man sehr gute Geschäfte machen kann. Und ich würde eben nicht darüber spekulieren, wie entwickelt sich der Markt und dieses und jenes, sondern würde am einzelnen konkreten Objekt, das mich interessiert, in den Markt gehen mit dem Preis, dass wenn ich den bekomme, ich sagen kann, jawohl, ich habe hier einen super guten Einstieg. Also spannende Zeiten, sehr anregend, gut für die Gehirnzellen und hoffentlich dann auch gut für Ihr Portemonnaie. In diesem Sinne, teilen Sie bitte das Video mit Gleichgesinnten und sind Sie bitte nächsten Freitag wieder dabei. Ihr Markus Elsässer.